Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Hallo Oskar.
Paps.
Willkommen zu Hause.
Ja, moin. Schön hier zu sein. Gerade schon lecker Franzbrötchen Frühstück gehabt.
Sehr schön, ja.
Es ist 7.50 Uhr an einem wundervollen sonnigen Donnerstag in Hamburg. Und wenn wir diese Folge ausstrahlen, dann ist das unsere Jubiläumsfolge. Wir haben ein Jahr diesen Podcast jetzt schon gemeinsam gemacht. Also am 3. April wird diese Folge rauskommen und am 3. April letzten Jahres haben wir die erste Folge rausgebracht.
Ja. Genau, 45 Folgen. Wir sind nicht ganz bei 52, weil wir den Rhythmus im Moment ein bisschen unserem gegenseitigen Workload angepasst haben. Wir haben beide, du arbeitest sehr, sehr viel. Ich arbeite
auch sehr, sehr viel.
Genau.
Ja, we don't practice what we preach.
Genau.
Das kann man schon mal so unterschreiben.
Aber ich glaube ja auch, wenn wir ganz kurz mal vielleicht zum warmen Quatschen ganz kurz auf die neuen Gallup-Zahlen eingehen. Mhm. Wir haben in Deutschland ein echtes Motivationsproblem, wir haben ein Vertrauensproblem. Wir haben ein inneres Kündigungsproblem, wir haben ein Problem, dass Menschen eigentlich im Kopf schon beim nächsten Job sind und es gelingt den Arbeitgeberinnen und Gebern im Moment nicht. Die vielen Krisen, die es in der Welt gibt, die vielen Dynamiken, die es in der Welt gibt, so positiv zu übersetzen, dass die Menschen in den Firmen Vertrauen darauf haben, dass es besser wird. Es sind verschiedene Ursachen, wir wollen das heute nicht besprechen, aber wir haben zwei Ansätze von Firmen dabei und dann komme ich auch schon zum Thema, die für sich Modelle gefunden haben, wie sie Unternehmen führen, wie sie Unternehmen strukturiert haben. Und das ist die Variante Familie oder Sportteam. Und es gibt zwei Firmen, die dort heute für uns als Cases Dean, das ist einmal Barry Waymiller, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, ein amerikanisches, globales Unternehmen, was ganz, ganz wenig Leute in Deutschland kennen. Wir gehen gleich kurz drauf ein und dann die zweite Firma, die ja fast jeder irgendwie auf seiner App-Liste hat oder ein Abo hat, nämlich Netflix. Ich fange mal kurz an und vielleicht sage ich auch nochmal, warum ich glaube, dass es ein schönes Thema für uns beide ist. Ich habe ja, während du deinen Bachelor und Master gemacht hast, sehr bewundert, dein tiefes, auch wirtschaftshistorisches Interesse, was du ja über das Thema Familienunternehmen auch forscherisch ausleben konntest. Und deswegen finde ich es spannend, das mal zu machen. Und du hast ja auch Startups und Familienunternehmen verglichen im Master. Von daher dachte ich, ist das so ein Thema, wo du
total
Lust hast, reinzutauchen.
Und vielleicht, um da auch schon ein bisschen vorzuspoilern, wir wollen ja auch in der nächsten Folge über das Thema Fehlerkultur sprechen. Genau darüber habe ich ja geforscht in Startups und Familienunternehmen. Ich glaube, das baut sehr gut aufeinander auf.
Super.
Freue ich mich.
Yeah. Also Barry Waymiller, 3 Milliarden Umsatz, 100 Akquisitionen in der Firmengeschichte.
Krass.
12.000 Mitarbeiter, 100 Standorte, 28 Länder und seit 1987 wächst die Firma 15% bei Umsatz und auch Aktienwert. Also vielleicht muss man da auch mal vielleicht mal so ein Unternehmen kaufen. Mhm. Kultur, Vertrauen ist ganz, ganz großer Satz. Gegenseitige Unterstützung, Problemlösungsfähigkeiten und Zusammenarbeit, Collaboration sind wichtig. Sinnvolle Arbeit, persönliche Entwicklung der Mitarbeiter. Das sind Punkte, die man dort findet. Die Führungsprinzipien umfassen auch da sowas wie den Fokus auf den Menschen, auch eine Leistungsorientierung, auch das Thema Purpose. Mhm. Es geht darum, Menschen zu inspirieren, die Talente zu entdecken und zu teilen. Du weißt, das ist eins meiner Hauptthemen. Und ja, es geht um die Schaffung einer Atmosphäre, in der sich Mitarbeiter sicher, gesund und erfüllt fühlen. Und das hat eine Folge, sehr offene Kommunikation, regelmäßige Gespräche mit Mitarbeitern auf allen Ebenen, auch so Skip-Level-Communication. Und es gibt so ein paar Punkte, wo man dieses Thema Familie ganz gut dran festmachen kann. Akquisitionen werden als Adoption bezeichnet und es werden auch keine Menschen entlassen dort.
Ja.
Also es ist nicht dieses Typische, was wir aus anderen M&A-Prozessen kennen.
Ja, also ich kenne das ja auch aus dem Accenture-Kontext, dass es einfach so oder so eine Herausforderung ist, wenn man so viele Unternehmen zukauft, wie es Accenture jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte getan hat, um auf 800.000 Leute zu wachsen. Ich war selber Teil einer Akquisition, also ich habe bei Accenture angefangen, aber die Firma, bei der ich damals eigentlich ein Praktikum gemacht hatte, Sinna Schrader, war ja dann auch ein Zukauf mit einer tollen Kultur, die auch weiterleben durfte. Aber es ist einfach turbo herausfordernd, wenn du auch Firmen von unterschiedlichen Größen inkludierst. Und ich glaube vor allen Dingen, also Barry Waymiller ist ja, so wie ich es verstanden habe, auch wirklich so ein Hidden Champion Ingenieursbüro, Fertigungsanlagen und ja, wahrscheinlich auch Leute, die sehr stolz sind auf das, was sie so geschaffen haben. Und das dann zusammenzubringen, ist, glaube ich, relativ herausfordernd.
Ja, ja. Und wir wollen jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber ich will noch vielleicht so ein, zwei Punkte oder drei Punkte ergänzen. Also die haben auch eine eigene University, was die persönliche Entwicklung der Menschen beflügeln soll. Es wird sowohl individuelle als auch Teamleistung gefeiert und wertgeschätzt. Und es gibt eine Umgebung, wo sich die Menschen einfach wertgeschätzt und umsorgt fühlen. Und das gilt als ein wirklich einzigartiger Ansatz, sehr stark Unternehmenskultur, die auf, wenn man es zusammenfasst, auf Respekt, Vertrauen und persönlichem Wachstum basiert.
Mhm.
Und jetzt können wir mal gucken und vielleicht gehen wir mal, bevor wir uns Netflix angucken, ruhig mal auf die, was denkst du, was hat das für Vorteile, Nachteile, was auch vielleicht aus deiner Forschung, was glaubst du, hat so einen Ansatz?
Ja, ich glaube, der Vorteil ist halt wirklich auch in so Zeiten, also du hattest am Anfang die Gallup-Studie genannt und gerade dieses Thema Motivation, auch Vertrauen in das Unternehmen, in den Weg, den das Unternehmen geht. Es klingt ja auch so, als würden die sehr transparent dann über ihren Fortschritt, über ihren Prozess, wo sie hinwollen, kommunizieren. Wir hatten auch in der Folge über interne Kommunikation darüber gesprochen. Wenn du alle deine Mitarbeitenden abholst, ist es deutlich leichter, auch alle zu motivieren, wenn du allen zuhörst. Da werden sicherlich viele Faktoren zusammenkommen, die dazu einer sehr gesunden Arbeitskultur führen und dann eben auch dazu führen, dass Menschen vielleicht auch mal 30, 40, 50 Jahre im Unternehmen bleiben. Und das ist ja, wie wir hier wissen, in Deutschland auch ein ganz großes Problem, die hohe Fluktuation, vor allem bei den jüngeren Generationen. Und ich glaube, dass gerade durch so einen Ansatz, also kann ich jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber ich sehe das ja auch ganz oft, ich gucke mir auch gerne dann, also die Unternehmen an, gucke mir gerne auch Dokus über Unternehmen an, wo das funktioniert, wo genau solche Prozesse stattfinden. Und wenn dann auch Menschen da interviewt werden, jüngere Menschen, ja, hier darf ich mitarbeiten, hier habe ich eine Stimme, hier werde ich wertgeschätzt, hier wird meine Meinung wertgeschätzt. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu arbeiten. So dass diese Aussage, und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, Thema psychologische Sicherheit ist da sicherlich ein Faktor, der da mitspielt, dass die Leute dieses Klima und diese Kultur erhalten können. Problem ist dann eben, wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, wenn du ein zu gemütliches Klima hast und es zu familiär ist, ist es auch schwieriger, Fehler anzusprechen, daraus zu lernen, Kritik wirklich gut an Mann und an die Frau und an alle dazwischen zu bringen und daraus zu lernen und sich auch da auf Krisen wie die aktuellen einzustellen, weil man kann, glaube ich, sehr leicht in so einen ja, behäbigen Zustand auch kommen, wenn es einfach zu nett ist, wenn es zu gut ist, und ich glaube, das ist da so die größte Gefahr.
Ja, wir können mal zusammenfassen. Hast, glaube ich, fast alles gesagt, was ich ja auch mir vorher überlegt habe und was
sehr
auch.
Gut.
Also bei den Vorteilen ganz klar, ist eine geringere Fluktuation bei solchen Unternehmen, die zu mehr Loyalität und Engagement führt. Man kann auch sagen, vielleicht aufgrund der Loyalität und des Engagements haben sie eine geringere Fluktuation. Das ist eine langfristige Entwicklung von Menschen möglich, die natürlich Leistungsträger sind, es geht kein Know-how-Abfluss weg. Es ist sowas wie psychologische Sicherheit, ist natürlich ganz, ganz klar. In solchen Firmen fühlen sich Mitarbeiter sicher und unterstützt. Und das fördert auch Innovation und Risikobereitschaft, die man vielleicht dadurch, dass die Leute zu bequem werden, wieder ausgleichen kann. Muss man gucken, weiß ich nicht, ich stecke ja nicht drin, ist ja wirklich Outside-In. Es ist kollaborative Kultur, ne? Zusammenarbeit wird da gefördert, wie in der Familie, wo Sachen auf den Tisch kommen, also in der gesunden Familie.
Ja.
Und bei den Nachteilen, ganz klar, hast du auch gesagt, es kann dazu führen, dass die Leistungsorientierung abnimmt. Ne? Es kann auch sowas wie eine mangelnde, dass sowas wie Veränderungsresistenz da ist, ne? Weil wenn man Werte, Traditionen sehr lebt, ist vielleicht das Neue nicht so leicht. Ich glaube aber, das gleichen die aus, auch durch die Akquisition, dass sich immer wieder neue Sachen reinholen.
Neues Wissen reinholen, klar, ja.
Dann sind natürlich Trennungen schwieriger, ne? wenn ich so ein Thema habe. Und das kann dazu führen, dass man dann eben weniger Leistungsorientierung wirklich leben kann. Wobei ich auch glaube...
Ich glaube, das ändert sich gerade aber auch durch unsere Generation, weil auch wir sprechen, also in meiner Generation, meine jüngeren Kolleginnen, älteren Kolleginnen, Freunde, Freundinnen, wir alle sprechen über unsere Gehälter, was wir verdienen. Wir sind da extrem transparent, damit auch, also gestern war ich auch eben mit Freunden essen und wir sprechen darüber, hey, was verdienst du eigentlich? Was habe ich damals da so verdient? Und kann eigentlich nicht fair sein, wenn du so viel weniger verdienst. Und da habe ich extrem gute Erfahrungen gemacht und da demokratisiert sich dieses Wissen gerade so ein bisschen, weil früher war das ja in Deutschland eher so eine Blackbox, darüber spricht man nicht, das spricht man nicht an, aber gerade wenn wir den Gender Pay Gap schließen wollen, müssen wir darüber sprechen. Und das ist halt ein Thema, was da, glaube ich, dazu führt, dass das einfach mittlerweile doch anders gesehen wird.
Ja, spannend. Vielleicht noch einen letzten Punkt, so ein Modell kann natürlich auch eine Herausforderung bei Skalierung sein, aber auch da sage ich wieder, glaube ich, dass die das in den Griff kriegen, weil sie eben auch Wachstum, eigenes Wachstum, aber auch Akquisitionen eben haben.
Ja.
So, dann lass uns mal vielleicht einen kleinen Sprung machen. Wir wollen ja wieder eine sportlich kompakte Folge haben.
Wie immer.
Thema Netflix. Nutzt du Netflix?
Nee, also meine Frau nutzt Netflix ab und zu. Ich persönlich gucke ja wirklich eigentlich, wenn ich kann, nur Dokus, weil das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert.
Und die Netflix-Dokus sind dir zu gestaged?
Die sind mir zu amerikanisch, ja. Das ist schon lustig, manchmal vor allem diese Drugs Inc. Das ist lustig, so diese Drogendokus aus den USA, die so maximal überdramatisiert sind. Aber ich bin großer NDR Doku-Fan und Arte, das ist also, keine Ahnung, da bin ich gefühlt schon,
also ich hab,
schon durch mit Serien, das war nicht so meins.
Ich schaue Netflix noch und wenn ich aber vielleicht ein, zweimal im Monat einen Film schaue und ich weiß ja, das Abo ist ja in der Familie, dann habe ich das Gefühl, es ist völlig okay. Also der Luxus, immer da gucken zu können, den finde ich gut. Ich habe ja mittlerweile viel mehr Spaß an Masterclass. Ne? Also ich gucke mir das wahnsinnig gern an, weil das ist für mich so Netflix-Style, aber du hast Edutainment, du lernst immer was. Ne? Und deswegen ist das für mich eigentlich das noch spannender. Aber wir gucken mal auf Netflix als Unternehmen, sehr erfolgreich. Hat sich von ursprünglich einem digitalen, einem Versand-DVD-Verleih, also DVD, die Älteren kennen es, zu einem Streaming-Giganten entwickelt. Und
ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal in den USA war und überall diese Boxen noch rumstanden, oder diese Vending-Machines, wo dann die zurückgegebenen oder die fertig geschauten Filme wieder abgegeben werden konnten, weil die ja auch da immer schon einen moderneren Ansatz hatten, wie man das machen kann, dass man kein Ladengeschäft braucht, dass man das, also war ja schon auch, die waren ja immer eine sehr moderne Firma.
Klar. Und haben im Prinzip diese Branche komplett disrupted. Ne?
Ja.
Dass es heute kaum noch Videotheken gibt, dass eine Videothek heute eher, also
was? Pornos und
oder sehr nischige Arthouse-Filme. Ne? Also es gibt, glaube ich, noch so ein paar, aber es ist eben wirklich klein. Und das Ding ist riesengroß, fast 50 Milliarden Umsatz in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber 340 Millionen zahlende Abonnenten und mehr als 600 Millionen Nutzer. Also es ist schon grandios. Und also popkulturell haben die natürlich auch schon Marken gesetzt, ne? Ob das House of Cards ist, ob das, ich glaube, haben die das produziert? Ich glaube ja, ne? Oder war das noch nicht eine Eigenproduktion?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie haben es irgendwann übernommen.
Aber ja. Stranger Things zum Beispiel, was ja wirklich so, zumindest für Menschen wie mich aus den 80ern, ich habe es jetzt nicht alles geguckt, aber die ersten beiden Staffeln, das war schon
ist cool.
Lustig und strange, ja.
Nice.
Ich hab immer noch als Erkennungsbild
bei
Netflix diesen einen Charakter, den ich so mochte. Genau. Ja, worauf legen die Wert? Also die sind sehr stark am Thema Leistung, kontinuierliche Verbesserung, Improvement, auch Freiheit und Verantwortung der Mitarbeitenden, auch eine offene Kommunikation, Transparenz, Innovation, Kreativität, sehr hohe Talentdichte, aber wirklich ein Fokus auf Höchstleister. Und da sind wir dann bei der Sportanalogie und das war eigentlich so der Ansatzpunkt, dass ich jetzt vor ein paar Wochen eben das vom Gründer Reed Hastings so gehört habe, dass es dass Sport da die Analogie ist. Und vielleicht gucken wir aber auch wie bei Barry Waymiller nochmal ganz kurz auf die Führungsprinzipien. Also es ist eher eine transformationale Führung, Führungskräfte inspirieren und unterstützen. Ne? Also es ist fast wie ein Sportcoach. Kontextbasierte Führung statt Mikro, Management, ne, also möglichst die Leute selber zum Machen bringen, Förderung von Autonomie, Entscheidungsfreiheit, der Mitarbeiter passt auch zum Sport, der Trainer kann nicht den Pass spielen beim Fußball.
Da muss er loslassen.
Regelmäßiges Feedback, transparente Leistungsbeurteilung, also auch eher Sportanalogie möglich, Schaffung einer Umgebung, in der talentierte Mitarbeiter gedeihen können. Und dieses hat zu dem Bild geführt, Netflix sieht sich als ein professionelles Sportteam und nicht als Familie. Fokus auf Leistung, Exzellenz und eben nicht bedingungslose Zuneigung.
Ja.
Und die haben den sogenannten Keeper-Test so und der eben darum geht, dass man wirklich möchte, dass die Besten bleiben. Ne? Ich weiß nicht, wie es genau gibt, diese Frage so, bei wem würdest du wirklich kämpfen, wenn er morgen kündigen würde oder sie?
Spannend.
Sie selber sagen, gesunder Wettbewerb, gegenseitige Motivation und eben eine ganz klare Trennung zwischen beruflichem und privatem Leben. Und
meinst du, man darf da ein privates Leben haben?
Das können wir gleich nochmal besprechen. und die Betonung von Verantwortung und Eigeninitiative statt übermäßiger Loyalität. So, das, der Ansatz zielt darauf ab, Höchstmaß an Leistung und Innovation zu fördern und eine ganz klare und voll auf Leistungsorientierung beruhende Kultur zu schaffen. So. Wenn du das hörst, was sagst du, wo würdest du da Vor- und Nachteile sehen?
Dass das auf jeden Fall wahrscheinlich für sehr extrovertierte, motivierte Karrieremenschen natürlich ein Traum ist, die da thriven können in dem Environment und da richtig Spaß haben.
Warum meinst du nur extrovertiert? Es gibt ja auch sehr introvertiert, sehr leistungsorientierte Introvertierte, gibt es ja auch.
Also ich würde sagen, dass das einfach wahrscheinlich, so wie ich ja auch momentan die Tech-Branche wahrnehme, da ja auch einfach auf jeden aktuellen Trend draufgesprungen wird, wie jetzt zum Beispiel wieder zurück ins Office gehen. Und ich würde mal sagen, in 90% der Fällen ist es eben eher eine Kultur, die da geschaffen wird, die für Rampensäue, wie jetzt im weitesten Sinne wir beide das sind, geschaffen wird und die in diesem Umfeld wirklich, wirklich wachsen können. Ich glaube, also es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass die Leute, die am lautesten schreien und die am präsentesten sind, auch immer als die besseren Mitarbeitenden wahrgenommen werden. Und dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass das zuerst mal, das klingt für mich erstmal nach einer Kultur, wo ich nicht zwangsläufig das Gefühl hätte, dass diverse Meinungen akzeptiert werden, weil wirklich nur dieser krasse Leistungsgedanke zählt und das vieles überdecken könnte. Mhm. Kann natürlich Innovationsrate extrem steigern, keine Frage. So, dass der Output wird natürlich sehr hoch sein, wenn die Leistungsorientierung so stark ist. Vor allem die interne Konkurrenz, wenn immer wieder sich die Leute, ja, also dann kann ich mir vorstellen, dass darunter die Teamarbeit leidet, weil dann immer wieder die Leute sich selbst überspringen, überholen wollen von rechts und links. Mhm. Ist sicherlich auch gefordert in so einem dynamischen Umfeld. Und natürlich können die sich auch schneller anpassen. Und ich glaube, das ist bei so einem Netflix ja ganz wichtig, wenn man jetzt den Aktienkurs die letzten Jahre beobachtet. Die Entwicklung des Unternehmens war ja schon nicht immer so sicher, dass die Marktführerschaft da so klar ist, wie sie jetzt gerade wieder klar ist, mit Disney, die dann reingegangen sind in den Markt, Amazon und Hulu und wie sie alle heißen, gibt ja jetzt mittlerweile Hunderte. Selbst ProSieben und Co. machen ja ihre eigenen Streaming-Angebote, weil sie das nicht verpassen wollen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Netflix gerade auf jeden Fall da in dem Rennen weit vorne ist, wenn man jetzt mal nur auf den Aktienkurs und die Nutzerzahlen schaut und wie es gerade so bei Disney Plus und so vor allem läuft, wo einfach die Zahlen stagnieren. Dementsprechend glaube ich, dass es vielleicht in dem Umfeld dann auch der richtige Ansatz ist, den sie haben und der funktioniert.
Also ich finde es ganz spannend, die ist mit dem Introvert und Extrovert, da versuche ich auch mal rein zu gucken, ob ich da Quellen finde, glaube ich nicht, weil es gibt auch ja, wenn du dir eine Fußballmannschaft anguckst, ein ruhiger, stiller Verteidiger, der aber seine Gegner alle abräumt, kann ja genauso etwas werden wie ein Spielmacher, ein Sechser, jemand, der oder ein Stürmer, der anders ist. Ne? Also ich glaube,
aber das sind selten die Leute, die für 100 Millionen verkauft werden und die dann wirklich so gehypt werden. Das sind dann die Leute, die sich wirklich mit Fußball auskennen, die wissen, okay, so ein
Bonucci. Dann nehmen wir ein American Football Team ab, wo wir auch noch mehr Funktionen haben als in dem Fußball. Also ich habe das Gefühl, dass das nicht unbedingt so ist. Aber das können wir nochmal vertiefen, werden wir jetzt nicht klären. Aber
vielleicht kommen wir noch auf die anderen Punkte.
Genau. Ja. Also ich glaube, ja, du hast eine hohe Leistungsdichte. Du hast auf jeden Fall den Effekt, dass die Leute, die sehr gut sind, wenn sie gesehen und gefördert werden, auch bleiben, länger bleiben. Innovation wahrscheinlich. Unternehmen kann sich dynamisch und schneller anpassen. Man kann Ressourcen besser planen. Und es ist natürlich für alle auch leichter, sich zu trennen, wenn man sagt, wir sind ein Sportteam. Hey, also bei Bayern München, wenn du als C-Jugendliche anfängst, da wird mit 14, 12 wird gesiebt. Jedes Jahr wird gesiebt. Und selbst wenn du U19 Bundesliga, ich weiß gar nicht, ob es eine U19 gibt, spielst, heißt das nicht, dass du Bundesligaspieler warst.
Die Fluktuation ist Teil des Prozesses, ja.
Genau. Und so, es ist auch, jeder weiß das. Jeder weiß, dass Leistung entscheidet. Und natürlich spiegeln sich da die Nachteile. Du hast durch diesen hohen Leistungsdruck unter Umständen Angst, Unsicherheit, psychologische Sicherheit kann gefährdet sein. Du hast natürlich weniger Mitarbeiterbindung, eine emotionale Bindung ist schwerer. Kurzatmige Karrierepfade, ne? Wahrscheinlich hast du für durchschnittliche Leute nicht die Möglichkeit, dass die sich da entwickeln können. Und auch dieser Keeper-Test, das kann wirklich sogar sein, dass es nicht nur wenig psychologische Sicherheit, sondern richtig in der Angstkultur ist. Mhm. Und es kann natürlich auch wirklich so sein, wie du gesagt hast, dass die Zusammenarbeit total leidet. Und der Unterschied, den ich, der jetzt mir so im Diskutieren gekommen ist, zum Sportteam, bei einem Sportteam siehst du es. Du siehst auf dem Platz, wer was wie wo macht. Und das ist dann auch für alle nachvollziehbar, die Kennzahlen, die haben. Und das ist in der Wissensarbeit, wie wir sie machen, nicht immer der Fall. Ne? Nee, du siehst eben vieles nicht. Du siehst zum Beispiel Beiträge zur Teamarbeit nicht immer unbedingt. Und es kann natürlich sehr sein, dass die Leute sich sehr auf ihre eigenen Dinge fokussieren, alle Arbeiten priorisieren, die persönliche KPIs treiben, das, was man dann eben doch sehen und messen kann und all das, was aber auch wichtig ist in der Zusammenarbeit, damit es funktioniert, eben nicht gesehen wird.
Ja, genau. Und das ist leider ja auch oft so, dass nach wie vor auch aufgrund des patriarchalen Systems, in dem wir leben, dass Männer eher gehypt werden, wenn sie laut über ihre Erfolge sprechen und reinkommen und sagen, hey, guck mal hier, was ich Geiles gemacht habe, und Frauen dann eher beäugt werden, was will die jetzt hier schon wieder, warum ist die jetzt hier so zickig und was möchte die hier eigentlich so? Das haben wir ja nach wie vor das Problem, dass wir inhärent, selbst wenn wir uns da jeden Tag reflektieren, dann wird es besser, aber so denken. So, und ich meine, Netflix hat jetzt, glaube ich, eine Frauenquote von 49,6%, ist ein sehr vorbildliches Unternehmen, die werden bestimmt einen Weg finden, oder hoffentlich, damit umzugehen, wo ich jetzt in den USA, wo gerade alle DEI-Projekte und Initiativen gekippt werden und sich alle hinter Donald Trump stellen, das auch wieder in Frage stellen würde, ob das die nächsten Jahre so weiter bleibt. Aber ja, das ist halt schon ein Problem, mit dem wir nach wie vor zu kämpfen haben, auch in Deutschland. Das kann sein, dass das irgendwo in Skandinavien schon besser ist. Aber da sehe ich die Gefahr in so einem Unternehmensumfeld, dass dann doch eher oder nicht zwangsläufig die Menschen, die Arbeit machen, auch die sind, die dafür belohnt werden und dann diese Vorteile haben, die so eine Kultur mit sich bringt.
Absolut. Also du hast da einen wichtigen Punkt angesprochen, den wir auch nochmal irgendwann, ich weiß nicht, ob wir ihn schon hatten, aber gerade dieses, wie Frauen gesehen werden, ne? Also das, was man bei Männern feiert, bei Frauen kritisch gesehen wird. Und du siehst es, wenn du weltweit auf Beurteilungsbögen und Feedbackbögen guckst, ne? Frauen werden, also wenn man sie lobt, werden sie, weil sie
für klischeehafte weibliche Eigenschaften, ja, genau. Mütterlich und fürsorglich.
Und Teamplayer, Fürsorge, tralala. Ja, ja, genau. Und Männer sind dann irgendwie genial und tralala.
Ne? Also, inspirierend genau, und motivierend.
Ja. Ingenious, ja, ja, ja. Und tralala.
Ja, ja.
Also das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz anderes Fass. Aber lass uns nochmal kurz hier dieses Thema einmal abbinden. Also ich würde es gerne mal, dass du vielleicht vor dem Hintergrund deiner Forschung, du hast dich ja, da werden wir tiefer irgendwann beim Thema Fehlerkultur reingehen, aber mit der DNA von Familienunternehmen beschäftigt und auf der anderen Seite von Startups.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, ist diese Aufteilung für ein Startup, ist der Sportteam-Ansatz wahrscheinlich der richtige und für Familienunternehmen der Familienansatz? Ist das so, kann man das so grob machen oder sagst du, eigentlich sind beide Analogien in der reinen Form nicht ideal und jede Firma muss ihr eigenes Modell finden.
Genau, ich glaube, genau die Mischung macht's. Das ist auch genau das, was so mein Gedanke war, als du fertig warst mit der Kulturanalyse sozusagen von Netflix. Ich dachte, ja, aber eigentlich beides hat positive Seiten. Warum kann man nicht die Mitte finden? Und ich glaube, die besten Unternehmen sind genau die Mitte finden, weil du kannst extrem toxische Verhaltensweisen auch von Führungskräften, von Mitarbeitenden forcieren, wenn du es machst wenn du es zu familiär machst oder wenn du es zu erfolgs- ja. und
es gibt auch toxische Familien.
Ja, genau,
es gibt toxische Familien. Und es gibt sehr familiäre Sportteams, wo alle zusammenhalten. Also, wenn Vielleicht können wir mal, wir können mal gucken, ob wir Firmen oder Sportteams finden, wo wir sagen, wir glauben, dass das eine gute Mischung ist. Ich hätte beim Sportteam hätte ich eins.
Ja, bei Firmen ist spannend, weil, also wie gesagt, ich glaube, dass viele erfolgreiche Startups und viele erfolgreiche, auch langfristig erfolgreiche Familienunternehmen genau diese Mitte ausmachen. Und natürlich gibt es da Unterschiede hier und da, aber ich habe ja also mit sehr erfolgreichen Familienunternehmerinnen und Unternehmern gesprochen und sehr erfolgreichen Startup-Gründerinnen und Gründern für meine Forschungsarbeiten damals. Und da ist tatsächlich eben genau das rausgekommen, dass sie eine sehr starke DNA teilen, wie sie eine Fehlerkultur auch wirklich fokussieren, nicht forcieren, das kannst du ja nicht forcieren, aber das dann eben positiv konnotiert in eine Lernkultur überbrücken und bringen, dass alle Mitarbeitenden aus Fehlern, die gemacht werden, lernen können, dass alle dazu angehalten werden, Fehler zu machen, vor allem im Startup und im Familienunternehmen, es dann einfach die Räume dafür gibt, dass ein Research und Development Part sich da komplett ausleben kann und experimentieren kann, das natürlich in einer Fertigung, wo jeden Tag hunderte Millionen Meter Elektrokabel hergestellt werden, die dann vielleicht in Autos verbaut werden, kein Fehler entstehen darf, weil das Menschenleben kosten könnte, ist auch klar. Und genauso wird es auch in irgendwelchen MedTech-Startups sein, sobald das Client-Facing ist und dann an Kunden rausgeht, darfst du eben keine Fehler mehr machen. Aber sag ich mal, das, was davor passiert, all der Entwicklungsprozess, wie man miteinander arbeitet, wie man miteinander spricht, dass das aufbauend darauf ist, dass man gemeinsam voneinander, miteinander lernt, dass man dazu angehalten wird und auch motiviert wird, auch mal Fehler zu machen, zu experimentieren und nicht, also da eben durch psychologische Sicherheit rauskommt aus dieser Angstkultur, die wir ja ganz oft in Deutschland haben, nach wie vor leider, ist eigentlich so der gewinnbringendste Weg. Und wenn man sich dann sozusagen das Beste aus diesen beiden Ansätzen, eher familiäres Umfeld, eher erfolgsgetriebenes Umfeld, raussucht und auch schaut, was funktioniert mit meinen Mitarbeitenden, was macht das mit meiner Kultur, dann ist man, glaube ich, auf einem extrem guten Weg.
Hm. Finde ich super. Ich habe ein Sportteam, was ich sehr bewundere, das hast du auch schon mit mir live gesehen, in San Francisco, die Golden State Warriors. Hm. Der Steph Curry, der das trainiert, selber mit Michael Jordan dreimal die NBA gewonnen, der hat so einen Ansatz, Strength in Numbers heißt das. Das heißt, ja, die haben auch mit dem Steph Curry einen Superstar, aber die haben immer, wenn du da guckst, wenn die Spiele gewinnen, dann haben die häufig so 7, 8 Leute, die zweistellig scoren. Also so wirklich Strength in Numbers heißt so ein sehr breiter Teamansatz, so mit vielen Leistungsträgern. Die, glaube ich, auch wahrscheinlich die Durchschnittsgröße eher zu den mittleren oder kleineren Teams gehören und einen, wie ich finde, sehr werteorientierten, wo man sagen kann, familiären Ansatz. Das haben sie einmal gefailt, die haben den Dennis Schröder getradet und nach 3 Wochen gleich weitergeschickt, das fand ich ganz mies, deswegen hat es einen kleinen Kratzer bekommen. Aber,
dein Image, ja.
Aber okay. Und ich würde gerne noch so zum Abschluss und da hätte ich gerne auch noch deine Einschätzung eine Analogie, die wie ich im Führungskontext, in den Führungstrainings häufig nenne, also ein Verständnis für Führung, was eher in diese Familienrichtung geht, was man aber, glaube ich, auch übersetzen kann auf, wenn man sagt, okay, die Führungskraft ist so der Familienoberhaupt und der Führungskraft ist der Coach, ne? Wenn man sagt, oder der CEO in einem Netflix ist der Coach, Head Coach und die Führungskraft, der CEO bei Barry oder die, ich weiß gar nicht, ob wir eine Frau oder Mann haben, Barry Wimmer ist dann eher Vater oder Mutter. So, und das kommt von Simon Sinek und der hat gesagt, good leaders are like good parents.
Mm-hmm.
They create an environment where the people in their care can grow and develop. When mistakes happen, and they will, it's not about punishing or firing people. Just like parents don't throw their kids out when they fail, a good leader helps their team learn from mistakes, become stronger and take responsibility. So, und man könnte wahrscheinlich auch sagen, good leaders are like good coaches und könnte das so ein bisschen umformulieren. Und eigentlich ist vielleicht...
Es kommt auf das Menschliche an, Glaube ich, so. Und das, was unsere Kernqualitäten sind, auch ich sag's ja immer wieder in den Zeiten von KI, das ist das, was uns immer erhalten bleiben wird. Und darauf sollten wir uns fokussieren, bei guter Teamarbeit, bei guter Leadership und wenn wir unser Unternehmen strukturieren wollen. Cool.
Ja, Paps. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir darüber sprechen, when mistakes happen.
So, und wie man daraus lernen kann. Super. Ja,
vielen Dank.
Unsere Jubiläumsfolge hat sehr Spaß gemacht.
Mir auch. Danke,
wie immer. Wir hören uns heute Abend wieder für Folge 46. Freue mich. Genau. Dann wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Und
dir auch.
Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Und ihr habt eine schöne Woche. Ciao.
Euch auch, ja.